schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 11. Folge mittlerweile von Schöner Wohnen, dem Podcast zur Wohnungsfrage. Neben mir sitzt wie immer Niklas Schenker.
Hallo.
Und heute widmen wir uns einem ganz heiß diskutierten Thema, mal wieder, nämlich dem Thema Rekommunalisierung bzw. dem Ankauf von Wohnungen durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Wir wollen uns heute mal quasi mit den Chancen und vielleicht auch Risiken von Rekommunalisierung beschäftigen, denn der Senat in Berlin, aber auch andere Städte haben ja in den letzten Jahren immer mehr Wohnungen angekauft. Es geraten gleichzeitig auch immer mehr Wohnungen auf den Markt. Die großen Wohnungsunternehmen verkaufen gerade auch ein paar Wohnungen, also Vonovia und Co. Und natürlich, wenn man über Rekommunalisierung und Ankäufe von Wohnungen spricht, dann muss man natürlich auch über Deutsche Wohnen enteignen sprechen. Wir wollen ein bisschen darüber diskutieren, ist der Ankauf von Wohnungen eigentlich eine Alternative oder vielleicht sogar das Gleiche wie die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen? Denn klar ist ja, spätestens mit dem Volksentscheid Deutsche Wohnen Co. enteignen in Berlin ist das Thema, ja, Rekommunalisierung von Wohnungen, mehr Wohnungen in öffentliches Eigentum holen, in gemeinwohlorientierte Hand holen, zum absoluten Thema geworden. Und ja, wir wollen einfach schauen, wie könnte es auch vielleicht, wie war es in der Vergangenheit und wie könnte es auch weitergehen mit den Rekommunalisierungen? Was macht es auch im Endeffekt mit den Wohnungsunternehmen, die Wohnung verkaufen? Denn ja, wir rechnen eben damit, dass weiter Wohnungen angekauft werden und eben auch, dass weitere Wohnungen auf den Markt kommen.
Genau, weil ich meine, wir haben ja auch in einer anderen Folge uns schon mit der sogenannten Zeitenwende auf dem Immobilienmarkt beschäftigt. Und ich meine, in meinem Umfeld, auf meiner Timeline in Social Media werden ständig Bilder geteilt, wie die Aktienkurse von Vonovia weiter ins Bodenlose brechen. Der Konzern hat ja mehr als die Hälfte seines Werts sozusagen an der Börse verloren. Und das ist ja auch nochmal ein interessanter Ausgangspunkt. Also Konzerne straucheln, Aktienkurse brechen ein und Vonovia und andere Konzerne, auch Adler zum Beispiel, sagen ja ganz offen, sie wollen eigentlich wieder Wohnungen verkaufen und besonders gerne an die öffentliche Hand. Und ich meine, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit zurückguckt, dazu werden wir dann auch nochmal gleich kommen, kann man ja fast die These wagen, dass für Vonovia eine Rekommunalisierung, also ein Verkauf seiner Wohnungen zum Marktpreis zumindest, auch sowas wie eine Finanzspritze, vielleicht sogar ein Geschäftsmodell ist. Mhm. Und ein anders heiß diskutiertes Thema insofern ist es deswegen halt auch, weil der neue Senat in Berlin, höchstwahrscheinlich neuer Senat Schwarz-Rot, das durchaus auch bedienen will. Also schon davor bei der Fusion von Deutsche Wohnen und Vonovia war es so, dass in Berlin für 15.000 Wohnungen 2,5 Milliarden Euro bezahlt wurden. Und jetzt wurde zumindest in der Presse angekündigt, dass für 4 Milliarden Euro nochmal 15.000 Wohnungen gekauft werden sollen.
Genau. In der letzten Folge haben wir uns ja quasi auch mit dem Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Berlin intensiver beschäftigt, auch mit der Frage von Rekommunalisierung. Ganz generell können wir, glaube ich, beide sagen, dass natürlich mehr Wohnungen in öffentlichem Eigentum für uns beide eine total wichtige Maßnahme ist, um die soziale Wohnraumversorgung, die Versorgung mit leistbaren, günstigen Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung sicherlich total richtig ist und auch das richtige Instrument, da Wohnungen anzukaufen auf dem Markt, vielleicht aber auch nicht zu allen Konditionen. Und eine entscheidende Frage ist natürlich auch, was passiert eigentlich genau mit den Wohnungen nach dem Ankauf? Wenn wir über Rekommunalisierung sprechen,
genau, du sagst, hast es schon im Kopf,
müssen wir natürlich auch über die Privatisierung sprechen, denn ja, wir können sagen, wir erleben gerade auf den Immobilienmärkten eine Zeitenwende. Ich glaube, eine gewisse Zeitenwende in der Wohnungspolitik tatsächlich hat sich eigentlich schon seit Anfang der 2010er Jahre gezeigt, nachdem wir in den 90ern und vor allen Dingen in den 2000er Jahren sehr viel über Privatisierung, also den Verkauf von Wohnungsbeständen, öffentlichen Wohnungsbeständen an private Konzerne gesprochen haben und dass sie eben auch gerade in Berlin, aber auch beispielsweise in Dresden, in Bayern, in vielen anderen Bundesländern und auch in anderen Ländern einfach in Europa eine große Rolle gespielt hatte. Man könnte sogar sagen, Christian Zeller, ein Ökonom, hat das mal so beschrieben, dass er eigentlich von einer quasi globalen Enteignungswelle gesprochen hat, in dem eben tatsächlich die öffentliche Hand enteignet wurde, die Mieterinnen und Mieter, die Stadtgesellschaften, in denen sie eben ja die Wohnungen, in denen sie wohnen, dann quasi aus der öffentlichen Hand auf den freien Markt gegeben haben. Und wenn wir uns quasi mit den Privatisierungen beschäftigen, in Berlin ist es zum Beispiel so gewesen, 1990 hatte man fast 600.000 Wohnungen in öffentlicher Hand. Das hat man dann bis 2010 tatsächlich mehr als halbiert. Da waren noch 260.000 Wohnungen in der öffentlichen Hand. Dass man natürlich auch über die Gründe sprechen muss.
Und es gibt verschiedene Gründe natürlich, warum Wohnungen verkauft wurden. Nicht nur in Berlin, aber gerade auch in Berlin gab es einen Grund zumindest, der zum größten Einzelverkauf, den es insgesamt in der bundesrepublikanischen Geschichte gegeben hat, und zwar das Wohnungsunternehmen GSW. Mehr als 60.000 Wohnungen wurden damals 2004 verkauft, infolge des Berliner Bankenskandals, muss man sagen. Also von der CDU ausgelöst war Berlin so pleite, dass die Bundesregierung sozusagen Berlin schon unter Zwangswirtschaft stellen wollte sozusagen. Und dann gab es eben diesen Einzelverkauf der GSW. Davor wurden schon hunderttausende Wohnungen verkauft und auch danach noch. Und ich glaube, dass ist ohne Zweifel diese Privatisierungswelle in Berlin der größte wohnungspolitische Fehler wahrscheinlich überhaupt gewesen und ist auch ein Trauma, will ich fast nennen, was die damals mitregierende PDS, eine der Quellparteien ja der Linken heute, auch durchaus weiterhin sozusagen mit sich rumträgt. Ich glaube, ein Teil des starken Einsatzes für die Regionalisierung kommt tatsächlich auch einfach daher, dass einfach die PDS auch nicht nur in Berlin daran beteiligt war, Wohnungen tatsächlich zu verkaufen. Es ja teilweise sogar in der Linken Bewegungen gab, die das rechtfertigen wollten damals, warum so ein Verkauf von Wohnungen vielleicht gar nicht so schlimm sein soll.
Ich glaube, ein Begriff, der aus der damaligen Zeit stammt, ist nämlich der Begriff der progressiven Entstaatlichung. Das ist, glaube ich, etwas, was Dietmar Bartsch damals in den Diskurs gebracht hatte. Denn in den Hochzeiten des Neoliberalismus, da war das eben ja gang und gäbe, dass man quasi das öffentliche Eigentum als etwas gesehen hat, was sehr bürokratisch ist, was nicht besonders effizient ist, was vielleicht auch gar nicht für Mieterinnen und Mieter, aber auch in anderen Bereichen, sagen wir Mobilität, sagen wir Gesundheitsversorgung, auch Bildung, wo man gesagt hat, das sind eigentlich alles Bereiche gewesen, die waren eben lange Jahrzehnte in öffentlicher Hand, waren quasi Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und da hat man gesagt, naja, der Markt und private Akteure können das eben effizienter gestalten. Es war, wie du schon richtig sagtest, ja damals auch eine Frage von Finanzen. Also wir hatten quasi eine Diskussion zumindest über knappe Haushalte in den Kommunen, aber auch auf Bundesebene, auch auf Landesebene. Und da war dann eben ein Mittel, um diese Haushalte zu sanieren, der Verkauf tatsächlich von öffentlichen Wohnungen. Und ich glaube auch für mich persönlich, ich war bei der Privatisierung der GSW noch sehr jung, aber für meine politische Sozialisation war das damals immer ein ganz wichtiges Narrativ, dass man gesagt hat, naja, selbst die Linke, damals ja PDS, hat sich quasi an diesen Verkäufen beteiligt und insofern sind sie eigentlich nicht wirklich ein natürlicher Partner für eine Mietenbewegung, die dieses Thema Mieten, Wohnen, unbezahlbare Mieten oder steigende Mieten quasi auf die Tagesordnung gebracht hat, dass man gesagt hat, wir brauchen eigentlich eine Bewegung jenseits der Parteien, weil auch die Linke hat ja mitgemacht damals.
Auch auf die Linke ist kein Verlass, genau. Und auch bei der Linken teilweise so seltsame Auswüchse, will ich es mal nennen, die ja heutzutage, also schon damals, aber heutzutage besonders einfach peinlich sind, von progressiver Entstaatlichung zu sprechen. Ich meine sozusagen noch ein weiterer Grund war durchaus natürlich auch, dass in Berlin oder aber auch anderen Kommunen gab es gar nicht sowas wie eine Wohnungspolitik so richtig, weil dass wahrscheinlich, wenn man sich so die letzten 150 Jahre in Berlin anschaut, eine ganz kurze Periode nur gab, wo man vermutlich wirklich von einem entspannten Wohnungsmarkt sprechen kann. Und das war aber wahrscheinlich eine Periode von so Ende der 90er bis Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre, wo insgesamt das also einen sehr geringe Mieten waren, die angeboten wurden, ausreichend Wohnungen insgesamt vorhanden und erst dann mit einer absolut schlimmen Dynamik sozusagen natürlich dann gerade in Berlin so Gentrifizierung stattgefunden hat, aber fand es ganz spannend, wie du das meintest. Für mich hat das auch auf jeden Fall eine große Rolle in der Sozialisation gespielt. So ein bisschen auf der anderen Seite, weil ich bin dann ja vor 10 Jahren mittlerweile auch in die Linke eingetreten und da war das auf jeden Fall auch ein Riesenthema. Da war das eher eine Frage, so trotz alledem in die Linke einzutreten und das war auch in der Partei vor 10 Jahren noch ein ganz großes Thema. Weil diejenigen, sage ich mal, die auch Regierungsverantwortung getragen haben, rund um die 2004 Jahre, immer noch versuchten, das irgendwie dann doch zu rechtfertigen, warum es keine anderen Möglichkeiten gegeben hat. Ich will sagen, zum Glück mit der zunehmenden Dynamik, die einfach immer sichtbarer wurde, war aber irgendwann völlig klar, man hat das jetzt nicht ganz freiwillig gemacht, diese Wohnung zu verkaufen, aber es war ein riesengroßer Fehler und und die hat man auch heute noch zu tragen. Du hast es gesagt, weniger als die Hälfte von den Wohnungen, die mal im kommunalen und damit gemeinwohlorientierten Eigentum waren, sind es heute noch und es sind enorme Kraftanstrengungen, auch finanzieller Natur nötig, um auch nur überhaupt wieder in die Nähe von solch hohen Zahlen tatsächlich zu kommen.
Ja, also man kann, glaube ich, im Nachhinein auch sagen, dass die Verkäufe auf der einen Seite auch zu Niedrigstpreisen passiert sind. Also damals hat man, glaube ich, für die GSW 450 Millionen Euro, genommen dann für den Verkauf. Da waren dann noch 2 Milliarden Euro Schulden mit dabei. Aber trotzdem kann man natürlich aus heutiger Sicht sagen, das war ein ganz schlechter Deal. Das war nicht nur politisch falsch, sondern auch finanzpolitisch, haushalterisch auf jeden Fall ein Desaster, weil, was sich ja angeschlossen hat an Privatisierung, waren natürlich steigende Mieten. Das hat man in Zeiten von entspannten Wohnungsmärkten vielleicht ein Stück weit anders gesehen. Aber das ist eben auch das Resultat davon, weil man viel weniger Anteile am Wohnungsmarkt quasi tatsächlich direkt politisch steuern kann als Kommune, weil man eben nur noch mittelbaren Einfluss hat, nicht mehr über die landeseigenen Wohnungsunternehmen, wie man ja bestimmte politische Vorgaben machen kann, was die Mietpreisentwicklung angeht, sondern heute eher darauf stärker angewiesen ist, dass es Gesetze wie die Mietpreisbremse oder die Kappungsgrenze gibt. Es gab ja auch mal den Mietendeckel, der dann ja auch für die privaten Bestände gegolten hat, dass man eben viel stärker regulativ eingreifen muss und weniger über das öffentliche Eigentum steuern kann. Und gleichzeitig vielleicht auch nochmal ganz kurz diese Idee sozusagen, würde ich sagen, beim Neoliberalismus, diese Staatsferne, war ja, dass man sagt, der Markt macht es effizienter. Und ich hatte ja gesagt, es gab diesen Begriff damals der progressiven Entstaatlichung. Und da steckt vielleicht, das muss man vielleicht erklären, das steckt nämlich dahinter, dass man damals ein Stück weit in dieser Privatisierungsrange eine Strömung hatte, die gesagt hat, naja, wir wollen privatisieren, aber wir wollen vielleicht einen Teil der Wohnung an Genossenschaften, an Stiftungen, an Baugruppen verkaufen und sozusagen nicht alles den privaten Hedgefonds oder den Private Equity Fonds zum Fraß vorwerfen. Seit Anfang der 2000er Jahre, ich habe schon gesagt, können wir quasi so eine Zeitenwende in der Wohnungspolitik beobachten. Die Wohnungsmärkte sind deutlich angespannt oder haben sich deutlich angespannt und als Reaktion darauf war dann auch immer mehr Städten klar, okay, wir brauchen eigentlich tatsächlich einen gewissen Wohnungsbestand auch in öffentlicher Hand, weil da können wir am besten steuern. Das sind vielleicht auch die Wohnungen, die für die ärmsten oder die ärmeren Bevölkerungsteile quasi da sind. Und deswegen hat das Land Berlin seit 2012, glaube ich, angefangen, auch wieder Wohnungen zu kaufen. Tatsächlich finde ich eine recht absurde Zeit, weil man gleichzeitig bis 2016 auch weiter privatisiert hat. Also man hat gerade Wohnungen in Beständen, die auch schon aufgeteilt waren, wo man dann einzelne Häuser aufgeteilt hat in Eigentumswohnungen, dann an die Mieterinnen und Mieter versucht zu verkaufen. Man hat aber auch weiter Wohnungen in Bestlage quasi, die man recht hochpreisig verkaufen konnte, eben an private Akteure verkauft. Und gleichzeitig hat das Land Berlin angefangen, auch wieder Wohnungsbestände anzukaufen. Tatsächlich, das wissen wir aus einer Anfrage, die du mal gestellt hast, Niklas, hat das Land Berlin in den letzten 12 Jahren knapp 55.000 Wohnungen rekommunalisiert. Also eine ganz schöne Stückzahl, ist ja eine Größe einer mittelgroßen Stadt. Und mittlerweile hat das Land, glaube ich, wieder sowas wie 355.000 Wohnungen. Also tatsächlich durch den kommunalen Neubau, durch den Ankauf, auch durch das Vorkaufsrecht hat man da ein Stück weit sozusagen wieder mehr Marktmacht als Land Berlin entwickelt. Und dieser Kurs, der soll auch fortgesetzt werden. 2016 hat man da eine bis heute gültige Roadmap vereinbart. Demnach sollen die Bestände der landeseigenen Wohnungsunternehmen bis 2026 auf 400.000 Wohnungen wieder anwachsen. Jetzt im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht ja sogar drin, dass man zum Zeitpunkt X, also ohne ein konkretes Datum zu nennen, den öffentlichen Wohnungsbestand wieder auf bis zu 500.000 Wohnungen ausweiten will.
Also alle Zeichen stehen auf Ausweitung des kommunalen Eigentums. Und da müssen wir jetzt mal kurz über die Instrumente sprechen. Eins hast du schon angesprochen, eigentlich zwei. Aber Ankauf von Wohnungen, 55.000 sind auf diesem Weg in den letzten paar Jahren wieder dazugekommen. Anderes Instrument zur Regionalisierung ist das auch schon von dir angesprochene Vorkaufsrecht, kommunale Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten. Das sah dann so aus, ganz kurz zusammengefasst, dass also innerhalb von so bestimmten Milieuschutzgebieten etwa, also knapp 30% des Berliner Wohnungsmarktes sozusagen befinden sich in einem sogenannten Milieuschutzgebiet. Und da ist es möglich, dass wenn ein Eigentümer seine Wohnung verkaufen möchte und gerade wenn das vielleicht besonders spekulativ an eine luxemburgische Briefkastenfirma oder wie auch immer passiert, dann ist es natürlich besonders spannend, wenn dort der Staat quasi reingehen kann in diesen Kaufvertrag und den neuen Käufer sozusagen ausstechen und das sogenannte Vorkaufsrecht zugunsten eines landeseigenen Wohnungsunternehmens, teilweise auch einer Genossenschaft. Gab auch, glaube ich, ein paar Fälle, wo das sogenannte gemeinwohlorientierte Dritte waren. Das waren teilweise, glaube ich, sogar auch Privatpersonen, die aber irgendwie zu Geld gekommen sind und das aber gemeinnützig irgendwie anlegen wollten, etc. Und auf diesem Wege sind auch nochmal knapp 3.000 Wohnungen haben den Eigentümer gewechselt, also wurden tatsächlich dann eben zugunsten von Gemeinwohlorientierten angekauft. Muss sagen, das beides sind Instrumente, wo zum Marktpreis, also deutlich überzogen bei den Marktpreisen, die mal einfach aufgerufen werden. Und ein anderes Instrument mit einer ganz anderen Schlagkraft ist natürlich die Vergesellschaftung von Wohnraum. Das ist dem Grunde nach ja auch eine Rekommunalisierung, weil ganz viele von den Wohnungen, die vergesellschaftet werden sollen, also die Konzerne in Berlin, die mehr als die privat- und profitorientiert sind und mehr als 3.000 Wohnungen in ihrem Besitz haben, ganz viele von den Wohnungen waren mal kommunal, haben gerade schon über die GSW gesprochen, die ist dann über Umwege irgendwann bei Vonovia gelandet. Das ist ja der größte Konzern auch Deutschlands und auch in Berlin, der also fast 200.000 Wohnungen in seinem Besitz hat, die vergesellschaftet werden sollen. Und da muss man leider sagen, das ist das Instrument, was insofern auf der einen Seite erfolgreich war, weil es einen erfolgreichen Volksentscheid gegeben hat, wo mehr als 1 Million Berlinerinnen zugestimmt haben, aber insofern noch nicht erfolgreich ist, weil der nicht umgesetzt wird. Und wir haben ja in der letzten Folge auch schon über den Koalitionsvertrag gesprochen und um es kurz zu machen, der wird von Schwarz-Rot leider natürlich nicht umgesetzt. Das heißt, wenn es zu einer Vergesellschaftung von Wohnraum in Berlin kommen soll, dann wird wohl ein nächster Gesetzesvolksentscheid diesmal nötig sein. War jetzt im ersten Wege ein sogenannter Beschlussvolksentscheid, also dass der Senat aufgefordert wurde, alle Mittel einzuleiten. Das konnte der noch verweigern. Jetzt wäre der nächste Schritt tatsächlich einfach ein Gesetz zur Abstimmung zu stellen. Und das gilt dann auch. Also wir sprechen über diese drei Instrumente dem Grunde nach, wenn wir über Rekommunalisierung, also das Zurückholen oder auch das erstmalige Holen von Wohnungsbeständen in öffentliche und gemeinwohlorientierte Hand, Ankauf, Vorkaufsrecht, ein Instrument, was, das haben wir noch gar nicht gesagt, was leider ja auch vom Bundesverwaltungsgericht faktisch aufgehoben wird und eigentlich nicht mehr zur Verfügung steht. Und als drittes Instrument die Vergesellschaftung. Also eigentlich reden wir jetzt vor allem über den Ankauf und das ist ja auch zahlenmäßig betrachtet das am häufigsten genutzte Instrument in Berlin in den letzten Jahren. Nicht nur in Berlin, auch in anderen Städten gibt es geradezu eine Welle an wirklich Ankauf von Wohnungsbeständen. Weil überall sich daraus versprochen wird, dass man die Krise der sozialen Wohnraumversorgung sozusagen, die ja in vielen Städten vorherrscht, also steigende Mietpreise, fehlende Wohnungen für untere und mittlere Einkommensgruppen, zu wenig Wohnungen, um tatsächlich bedarfsdeckend Menschen mit Wohnraum zu versorgen. Da wird Regionalisierung in vielen Städten eben als ein Instrument betrachtet. Und das müssen wir aber, glaube ich, diskutieren. Inwiefern leistet Regionalisierung tatsächlich so einen Beitrag zur sozialen Wohnraumversorgung?
Ich glaube, das ist ja auch ein ganz oft gegen die Rekommunalisierung ins Feld geführtes Argument, nämlich Rekommunalisierung schafft keine neuen Wohnungen. Das ist ja genau
erstmal das Gleiche.
Richtig. Ja, das ist erstmal richtig, das kennen wir ja auch von der Enteignungsdiskussion. Und da sagen natürlich dann auch viele Kritikerinnen, das Geld könnte man eigentlich besser in den Neubau investieren. Und was aber dabei oft vergessen wird, dass mehr in den Neubau investiert werden muss, das finden wir richtig. Aber was dabei oft vergessen wird, ist, dass natürlich, wenn dann das Land das möchte, man nach der Rekommunalisierung, also nach der Rückholung der Bewohnungsbestände in öffentliche Hand, den Wohnungen quasi neue Vorgaben machen kann. Also wir kennen das eben aus Berlin. Wir hatten beispielsweise den Mietenstopp, den vereinbarten. Das heißt, für die 355.000 Wohnungen in Berlin gilt grundsätzlich erstmal ein Mietenstopp bis Ende dieses Jahres. Das ist etwas, was du bei den privaten Wohnungsunternehmen eben nicht machen kannst. Aber es wird eben tatsächlich auch Möglichkeiten oder gibt tatsächlich Möglichkeiten, die Wohnungen, die in öffentlicher Hand sind, anders zu vermieten. Denn die landeseigenen Wohnungsunternehmen haben die Vorgabe, dass die Wohnungen, dass 63% der Wohnungen, die neu vermietet werden müssen oder die neu vermietet werden, an Haushalte mit geringem Einkommen vergeben werden müssen, also an WBS-Haushalte, Haushalte, die Anspruch haben auf einen Wohnberechtigungsschein, damit anspruchsberechtigt sind auf eine Sozialwohnung. Und wir kennen sozusagen die Situation, wir haben viel zu wenig Sozialwohnungen für einen sehr, sehr großen Kreis an Anspruchsberechtigten auf ein WBS. Und diese Regelung, dass tatsächlich 2/3 der Wohnungen, der wiedervermieteten Wohnungen an WBS-berechtigte Haushalte vergeben werden müssen, schafft jedes Jahr 9.000 Wohnungen für quasi untere Einkommensgruppen, die damit eben auf den Markt gelangen. Das ist natürlich absolut gesehen keine Vergrößerung der Wohnungsmasse, aber es ist ein Beitrag zur Versorgung der Haushalte, die auf dem freien Markt keine Wohnung mehr finden würden, weil wir haben momentan eine durchschnittliche Einkommensmiete zwischen 12 und 14 Euro. Und das ist natürlich für einen Haushalt mit 1.000 Euro Nettoeinkommen, das ist ein WBS-Haushalt oder 1.400 Euro, einfach nicht leistbar.
Ich glaube, man muss auch einfach immer, finde ich, in dieser Debatte so ein Stück weit die Maßstäbe gerade rücken. Also wir reden darüber, dass wir in Berlin 1,9 Millionen Mietwohnungen haben. Und wenn jetzt das Ziel gesetzt wird, in 5 Jahren 100.000 Wohnungen zu bauen, was so nicht machbar sein wird, wir haben über die schwierigen Rahmenbedingungen beim Bauen gesprochen, etc., etc. Aber nehmen wir das mal an, dann klingt es natürlich nach wahnsinnig viel, und es ist jetzt auch nicht ganz wenig, aber das sind 5% des gesamten Wohnungsbestandes, der dazukommen soll. Also das allermeiste von den Wohnungen sind schon da. Und das ist natürlich eine ziemlich entscheidende Frage, wie man mit diesem Wohnungsbestand umgeht. Da macht es eben einen Unterschied ums Ganze, ob die Wohnungen im kommunalen Eigentum sind und damit, wie du das ja gerade aufgezeigt hast, damit klar gesteuert werden kann, an wen gehen diese Wohnungen, zu welchen Marktpreisen, zu Mietpreisen werden die vermietet, werden die angeboten. Besondere Bedarfsgruppen, Kündigungsschutz, also diese ganzen Fragen, die sich ja stellen beim Wohnen. Und die sind natürlich beim Wohnungsneubau viel schwieriger zu stellen, was wiederum auch was damit zu tun hat, dass natürlich der kommunale Neubau auch nicht nur in Berlin, sondern in den allermeisten Kommunen, auch da wieder nur einen relativ geringen Anteil am gesamten Wohnungsbau ausmacht, was auch was damit zu tun hat, dass nicht nur ganz viele Wohnungen damals verkauft wurden, sondern auch ganz viele Grundstücke verkauft wurden und gar nicht mehr genug Grundstücke da sind, um zu sagen, wir nutzen jetzt einfach die Kapazitäten, die da sind und die Grundstücke, die da sind und bauen jetzt irgendwie weiß ich wie viele Wohnungen sozusagen neu, sondern die Frage, die Wohnungsfrage lässt sich anscheinend nur im Bestand lösen. Das ist, glaube ich, eigentlich klar, was nicht bedeutet, dass Bauen keine Rolle spielt. Es ist auch ein Baustein, aber deswegen muss natürlich auch darüber nachgedacht werden, wie mehr Wohnungen, wie gesagt, eben in öffentliches Eigentum kommen. Und nochmal, das hattest du ja auch schon zu Beginn gesagt, vor allem auch deshalb, weil andere Regulierungsinstrumente gar nicht so zur Verfügung stehen. Also ich will mal sagen, wenn wir einen Mietendeckel hätten, wie es den in Berlin mal gab, dann würde sich natürlich die Eigentumsfrage ein Stück weit relativieren. Weil wenn dadurch sozusagen gesichert würde, alle haben jetzt zumindest schon mal eine angemessene Miete, die sie sozusagen zahlen, dann gäbe es immer noch ganz viele andere Probleme, die man damit nicht beantworten würde. Also an wen werden die Wohnungen vergeben und wie gilt der Kündigungsschutz etc. Aber trotzdem stellt sich, will ich zumindest sagen, die Frage der Rekommunalisierung mit einer anderen Dringlichkeit vor dem Hintergrund, dass es eben ganz wenig andere Instrumente gibt. Und dennoch ist, glaube ich, eine ziemlich entscheidende Frage. Wir haben ja gerade gesagt, also fast 60.000 Wohnungen wurden rekommunalisiert. Was passiert eigentlich danach?
Voll. Also die Frage, wird es durch das öffentliche Eigentum eigentlich immer besser für die Mieterinnen und Mieter? Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Und ich habe auch das Gefühl, das ist etwas, was bisher relativ wenig diskutiert wird. Ich fand das ganz interessant. Ich habe letztens einen Artikel geschrieben zu quasi genau der Frage, was passiert eigentlich mit rekommunalisierten Beständen nach der Rekommunalisierung und was auch mit den Mieterinnen und Mietern. Packen wir in die Shownotes. Und da habe ich mit verschiedenen Mieterbeiräten gesprochen, also ja.
Engagierten Mietern vor Ort.
Engagierten Mieterinnen vor Ort, Mietervertreterinnen, die gewählt wurden. Und da sind die Erfahrungen tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel in den rekommunalisierten Beständen rund um das Cottbusser Tor, da hat ja die Deutsche Wohnen im Rahmen dieses Deals, den es vor 2 Jahren gab, große Bestände verkauft. Und da hat die HOVO gekauft und da waren die Mieterbeiräte eigentlich recht zufrieden. Sie haben gesagt, naja, natürlich nicht von heute auf morgen verändert sich alles, aber wir haben einen besseren Ansprechpartner, was Reparaturen angeht. Wir können als Mieterinnen und Mieter überhaupt mitbestimmt durch diese Möglichkeit der Mieterbeiräte. Wir können unsere Probleme in institutionalisierten Gremien vortragen. Und die haben sich tatsächlich viele Hoffnungen gemacht, dass es jetzt einfach tatsächlich besser wird. Die Wohnungen am Cottbusser Tor sind nämlich auch tatsächlich ziemlich schlecht in Stand gesetzt. Ein anderes Beispiel ist, finde ich, und das ist eigentlich so ein bisschen Ausdruck eines Worst Cases, könnte man sagen, ist die Heerstraße Nord in Spandau. Die Heerstraße Nord in Spandau ist ein sehr großes Quartier, eine Großsiedlung. Da wurden große Bestände von der ADO durch die GEWOBAG gekauft 2019 in einem großen Paketdeal. Insgesamt sind da 6.000 Wohnungen von der ADO an die GEWOBAG verkauft worden. Und da ist es tatsächlich so, dass sich die Stimmung in der Mieterinnschaft auch verändert. Also am Anfang quasi Rekommunalisierung war ein Stück weit eine Verheißung. Es wird alles besser. Das war doch die Versprechung, die der Senat gemacht hatte. Und aktuell ist es aber so, dass die Probleme vielleicht nicht größer, aber zumindest anhaltend sind. Also es gibt nach wie vor kaputte Aufzüge, es gibt Spielplätze, die abmontiert wurden, weil sie kaputt waren, aber da wurde dann nichts erneuert. Es gibt ein großes Problem mit der Beseitigung von Sperrmüll, überhaupt von ein hohes Müllaufkommen. Und man sieht es gibt auch eine Brandserie, da passieren auch die Reparaturen viel zu langsam. Und da ist eben das Problem, dass die GEWOBAG nach der Rekommunalisierung nicht genug Geld tatsächlich in die Instandsetzung der Gebäude investiert hat. Also dass einfach beim Mieterservice, bei der Instandsetzung, aber vielleicht auch bei der Modernisierung oder bei der Gebietsaufwertung nicht genug hinterher ist, vielleicht auch nicht genug Geld hat. Und dass da eine Stimmung entsteht mittlerweile in der Mieterinnschaft, die, man kann das leider unter diesem Stichwort zusammenfassen, die sich die ADO zurückwünscht. Ich glaube, das ist ein romantisiertes Bild von der ADO-Zeit, denn ich hatte auch mit einem Sozialarbeiter da gesprochen, der vor Ort tätig ist, und der hatte mir eben auch erzählt, naja, also viele der Probleme, die heute hier von den Mieterbeiräten der GEWOBAG angekreidet werden, die gab es auch schon vor 10 Jahren. Und es war jetzt sozusagen gar nicht unbedingt alles besser. Aber öffentliche Wohnungsunternehmen haben natürlich eine andere Verantwortung. Also Verantwortung haben alle Mieterinnen und alle Vermieter. Aber die öffentlichen Wohnungsunternehmen, die wir sozusagen immer als einen Schlüssel zur Lösung der Wohnungsfrage begreifen, stehen natürlich in der Verantwortung, dass die Rekommunalisierung nicht nur beim Eigentümerwechsel stehen bleibt, sondern dass sich tatsächlich spürbare Verbesserungen für Mieterinnen und Mieter daraus ergeben.
Es gibt auf jeden Fall eine gewisse Anspruchshaltung, sage ich mal, die man auch zu Recht an ein landeseigenes Unternehmen wie die GEWOBAG jetzt haben sollte. Und ich möchte denen auch auf jeden Fall einen guten Willen unterstellen, aber ich glaube eben auch eine gewisse Überforderung. Und das hat, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Ursachen. Das sind auch bei den unterschiedlichen Wohnungsunternehmen unterschiedliche Ursachen. Also ich will mal ein anderes Beispiel nennen, die Berlinovo ist ja nicht so ein ganz richtiges Wohnungsunternehmen, ist so ein bisschen das siebte, ist mal entstanden, wir haben ja gerade über die Privatisierungszeit gesprochen, aus so einer Bad Bank eigentlich. Jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, Entstehungsgeschichte Berlinovo, auch hochinteressant. Aber die haben im Zuge dieses großen Deutsche Wohnen und Vonovia Deals, also auch reihenweise Wohnungen auf einmal angekauft, haben ihren Wohnungsbestand auf einen Schlag um 20% angehoben, hatten aber gar nicht die personellen Kapazitäten, um das alles zu bedienen. Was dazu geführt hat, dass die noch eine ganze Weile mittlerweile, also fast 2 Jahre, in einer Übergangszeit die Deutsche Wohnen, von denen sie das eigentlich abgekauft haben, weiter die Verwaltung haben übernehmen lassen. Und das stellt sich bei den anderen Wohnungsunternehmen eben ebenso die Frage. Also erstens sozusagen ist der Preis relativ hoch gewesen und dann waren jetzt nicht ohne Zweifel immer sofort die Kapazitäten da. Und das ist aber natürlich schon eben eine entscheidende Frage, weil ich glaube, natürlich gibt es eine ganze Reihe an Vorteilen, die Mieterinnen und Mieter im kommunalen Eigentum haben. Also Stichwort Mietenstopp und Kündigungsmoratorium, die aktuell für alle 350.000 landeseigenen Wohnungen gelten. Bestimmte Wiedervermietungsquoten, du hast eine ganze Reihe ja schon an den Vorteilen aufgezählt. Aber es gibt eben doch, glaube ich, diese Überforderungssituation. Das führt ja ein Stück weit zur Frage, die man sich stellen muss, ob Rekommunalisierung, also der Ankauf von privaten Wohnungsbeständen zum Marktpreis, muss man ja sagen, ob das eine nachhaltige Strategie ist. Und da muss man in erster Linie natürlich sagen, eine langfristige Strategie, also die Vorstellung, wir kaufen uns jetzt den Wohnungsmarkt in Berlin zurück, das wird so natürlich nicht funktionieren. Gerade deswegen ist ja auch die Diskussion um die Vergesellschaftung aufgekommen, zu sagen, Vergesellschaftung ist viel, viel günstiger als zum, weil da nicht der Marktpreis entschädigt werden muss, sondern das eben deutlich darunter angesetzt werden kann, weil ja der Zweck ist eine Überführung in Gemeinwirtschaft. Aber die hohen Marktpreise, die anzukaufen und das vor allem als Wohnungsunternehmen dann finanzieren zu müssen, vor dem Hintergrund der enormen Zinsbelastungen und Steigerungen auch, ist eben auch, glaube ich, ein Thema, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, weil ich sag mal, runtergewirtschaftete landeseigene Wohnungsunternehmen, so hat die ganze Chose um die Privatisierung auch mal angefangen.
Richtig. Denn ich glaube, ein Problem ist auf jeden Fall, dass man gucken muss, wie finanziert man eigentlich den Ankauf. Ich persönlich würde tatsächlich Franziska Giffey und Kai Wegner eins zugute halten, nämlich, dass sie für den Ankauf, ich meine, das stand zwar nur in der Morgenpost, aber nehmen wir das jetzt mal für bare Münze, ich würde denen zugute halten, dass sie für den Ankauf ein Budget zur Verfügung stellen, nämlich 4 Milliarden Euro und sagen, aus diesem Budget, sei es ein Sondervermögen, sei es einfach einen Topf im Haushalt, werden die Wohnungen angekauft. Denn wir hatten das Problem bei den Rückkaufen, bei den Paketrückkaufen, bei der GEWOBAG von der ADO, die 6.000 Wohnungen, aber jetzt eben auch die 15.000 Wohnungen von der Vonovia und der Deutschen Wohnen, die zurückgekauft wurden, dass einige der landeseigenen Wohnungsunternehmen dafür sogenannte Social Bonds ausgegeben haben. Das sind Anleihen am Kapitalmarkt. Das Problem an diesen Anleihen am Kapitalmarkt ist, dass dadurch natürlich Investoren sozusagen als Kapitalgeber ja Ansprüche stellen können an die landeseigenen Wohnungsunternehmen und die in der Geschäftsstrategie sich, und das ist, finde ich, das Absurde, in der Geschäftsstrategie ein Stück weit sogar dem Kapitalmarkt und den Akteuren auf dem Kapitalmarkt, nämlich den Investoren, anpassen müssen. Also eigentlich versucht man über die Rekommunalisierung Wohnraum den Finanzmärkten zu entziehen, setzt man aber auf spekulative Finanzierungsmodelle wie beispielsweise Anleihen, sind die Landeseigenen dazu gezwungen, sich von ihren Bewirtschaftungsstrategien ein Stück weit genau diesen Kapitalmarkt anzunähern. Und das ist sozusagen eine Tendenz, die ist enorm gefährlich. Denn wenn diese Anleihen dann fällig werden, sie müssen bezahlt werden, dann braucht sozusagen wieder frisches Geld. Und die Ankäufe wurden ja getätigt bisher in einer Zeit, wo die Zinsen sehr niedrig waren. Also wir hatten seit 2008 eine Niedrigzinsphase. Das heißt, die Wohnungsunternehmen konnten sich eben Geld, günstig Geld am Kapitalmarkt leihen. Aber nach einem Zeitraum X müssen sie dann ja ein frisches Geld aufnehmen, weil diese Anleihen beispielsweise auslaufen oder die Kredite auslaufen. Und dann müssen sie jetzt Kredite oder Anleihen ausgeben zu deutlich höheren Zinsen. Und das genau bringt sie in Schwierigkeit. Deswegen finde ich das tatsächlich eine gute Idee zu sagen, wir haben hier einen Fonds und aus diesem Fonds werden die Ankäufe finanziert oder werden die Ankäufe zumindest sozusagen teilsubventioniert, um die Landeseigenen genau vor dieser Tendenz zu entlasten, dass sie dann entweder bei den Instandhaltungen sparen müssen, dass sie die Mieten anheben müssen, dass sie bei Modernisierung oder im kommunalen Neubau sparen müssen, weil das sind genau die Folgen, die passieren, wenn man einfach sagt, ihr sollt ankaufen, aber wir geben euch nicht als Haushalt das Geld dafür oder als Staat das Geld dafür, um diese Ankäufe auch zu finanzieren. Mhm. Und ganz interessant war, dass ich dann kritisiert wurde auf Twitter, weil ich hatte dann den Artikel gepostet und dann haben sich sehr viele Leute aus der Immobilienwirtschaft auf der FDP unter den Tweet versammelt und da wurde mir dann vorgeworfen, naja, also der Möller, der kritisiert hier die Ankäufe, das ist ja alles schön und gut, aber seine Antwort darauf ist, jetzt noch mehr Geld in die Hand zu nehmen als öffentliche Hand. Also man hat das Geld quasi schon falsch ausgegeben, indem man die Wohnung zurückgekauft hat und jetzt will man noch mehr Geld in die Hand nehmen, um die Wohnung dann quasi teilweise subventionieren. Meine Antwort ist darauf, ich glaube, dass eine soziale Wohnraumversorgung, eine Wohnungspolitik, die sich tatsächlich an den sozialen Bedarfen orientiert, natürlich Geld kostet. Also wir können uns das Beispiel Wien anschauen. Wien als Stadt gibt 4-mal so viel, glaube ich, oder sogar noch mehr pro Jahr für Wohnungspolitik, für Wohnungsbau, aber auch eben für seine landeseigenen Wohnungsbestände bei der Wiener Wohn aus. Aber damit schaffen sie eben auch ein großes Segment am Wohnungsmarkt, was außerhalb von Marktlogiken funktioniert. Und Wien gilt ja als das große gute Beispiel für eine soziale Wohnungspolitik. Und natürlich ist es nicht nur eine Frage von Geld, das ist auch eine Frage von Strukturen. Aber es ist natürlich auch die Frage, woher kommt das Geld? Wie viel Geld ist man auch als Gesellschaft bereit, in die Hand zu nehmen? Denn das Versprechen der Privaten ist ja immer ein Stück weit, ja, wir können die Wohnung bewirtschaften, aber wenn wir sie bewirtschaften, dann wollen wir auch quasi Geld dafür sehen. Also von den Mieterinnen und Mietern über steigende Mieten. Und wenn man diesen, naja, sagen wir mal, Zyklus unterbrechen will, dann muss man, glaube ich, sich eingestehen, gute Wohnungspolitik kostet auch eine ganze Stange Geld.
Genau, und ich glaube, ja, also das führt einfach ein Stück weit ja zur entscheidenden Frage. Du hast die jetzt ja auch beantwortet, dass die Frage beantwortet sein muss, wie sind eigentlich die kommunalen Unternehmen, um die es am Ende geht, aufgestellt? Das ist eine Frage, die stellt sich auch wieder nicht nur in Berlin. Das ist ja jetzt nicht zufällig, dass in den meisten Städten und Kommunen kommunale Wohnungsunternehmen nicht automatisch als Partnerin für eine soziale Wohnraumversorgung gesehen werden, die aber nun mal das zentrale wohnungspolitische Instrument sind, für eine Stadt oder Kommune Wohnraum eben wieder zurückzuholen. Und es ist ein bisschen eben diese widersprüchliche Logik bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin, aber auch eben anderen kommunalen, dass sie auf der einen Seite eine sehr soziale Mietenpolitik haben und ganz, also sozusagen teilweise wirklich marktfern irgendwie agieren und einen starken gemeinwohlorientierten Impetus haben und auf der anderen Seite aber als GmbHs oder Aktiengesellschaften sogar verfasst sind und eigentlich so marktwirtschaftlich agieren wie ganz viele andere Unternehmen eben auch. Und eigentlich führt das eben ein Stück weit aus der Frage dann eben zu sagen, Regionalisierung ist richtig, aber das muss eben, darf eben nicht nur bedeuten, das ist dann irgendein Staats sozusagen Unternehmen, was auch sehr marktwirtschaftlich agieren kann, sondern die müssen eben auch andere Mechanismen bei sich noch übersetzen. Auch das ist ja, sage ich mal, ein Punkt, der von Deutsche Wohnen Kunden Eignern als Vergesellschaftungsinstrument ja adressiert wird, zu sagen, uns geht es eben nicht nur um Staatseigentum, sondern wirklich um gemeingutorientiertes Eigentum. Wo eben auch sowas wie Finanzierungsinstrumente nochmal anders irgendwie organisiert sein müssen. Mhm. Und ich finde, wir müssen jetzt aber nochmal über einen bisschen anderen Punkt sprechen, an den wir auch schon so angeschnitten hatten. In Berlin wurden, das war auch kurz vor der Abgeordnetenhauswahl 2021, vor allem war das kurz vor dem Volksentscheid Deutsche Wohnen Co. Enteignen, wollten Vonovia und die Deutsche Wohnen fusionieren. Aber allem Anschein nach war es so, wurde das also auch öffentlich debattiert, dass denen ein bisschen sozusagen schnelle liquide Mittel fehlen. Und deswegen hat man sich da was einfallen lassen. Und zwar hat man für 2,5 Milliarden Euro roundabout 15.000 Wohnungen Deutsche Wohnen und Vonovia abgekauft, die haben schnelles Geld bekommen und man hat als Berlin 15.000 Wohnungen zurückbekommen, aber ich sagte schon, zu einem Marktpreis. Und ich glaube, auch bei der Ausübung von Vorkaufsrechten wurde das teilweise diskutiert, wenn also zu völlig überzogenen Marktpreisen teilweise weit fern von 4.000 Euro den Quadratmeter Wohnungen angekauft wurden, muss man natürlich ein bisschen die Frage diskutieren, heizt Rekommunalisierung also auch eine Spekulation an und stabilisiert zumindest, sage ich mal, auch Verkäufer, die jetzt in die Krise geraten, straucheln wie Immobilienkonzerne wie Vonovia. Und ein bisschen ist da was dran. Aber die andere Frage ist dann auch, die man sich stellen muss, was wäre denn die Alternative?
Also ich glaube, da muss man sich ehrlich machen. Ich glaube, dass einige Vorkaufsfälle tatsächlich für die Mieterinnen und Mieter gut waren, aber schon auch den Verkaufenden eine goldene Nase
beschert haben.
Das ist, glaube ich, das gehört zur ganzen Wahrheit dazu. Ich glaube, darüber werden wir jetzt nicht länger sprechen. Ich glaube, diese EG, also die Idee quasi, man gründet eine Genossenschaft, die dann einspringt, wenn die Landeseigenen abwinken und sagen, wir können hier nicht das Haus ankaufen, ohne danach die Mieten deutlich zu steigern. Dann hat man eine eigene Genossenschaft quasi für diese Fälle gegründet, die dann quasi die Mieterinnen und Mieter nochmal um eine zusätzliche Finanzspritze gebeten hat, indem die nämlich Genossenschaftsanteile teilweise zu recht hohen Preisen ankaufen mussten. Das ist, glaube ich, ein Modell, das führt so ein bisschen in eine Sackgasse. Also ja. Von der DIESE-EG spricht ja heute auch kaum noch jemand und ich glaube auch, dass es auf der einen Seite natürlich damit zusammenhängt, dass das Vorkaufsrecht nicht mehr da ist, aber auf der anderen Seite eben auch, weil das sozusagen ein schwieriger Weg ist.
Du musst doch mal was zu DIESE-EG, glaube ich, sagen. Ich weiß nicht, ob das allen so klar ist.
Genau, also ja, die DIESE-EG wurde damals gegründet als Genossenschaft, die dann eben einspringen sollte, wenn die Landeseigenen sagen, okay, wir können jetzt hier die Wohnung nicht kaufen, das ist zu teuer, wir müssen dann die Mieten sehr stark steigern. Dann hat quasi das Land Berlin zusammen mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, soweit ich das weiß, ist dann halt auf die Idee gekommen, okay, dann gründen wir quasi eine Genossenschaft und diese Genossenschaft sollte dann in diesen Fällen eben einspringen und die Wohnung dann kaufen, aber unter der Voraussetzung, dass ein gewisser Anteil der Mieterinnen und Mieter in den Häusern, die angekauft wurden, quasi Genossenschaftsanteile und zwar nicht zu knapp kaufen mussten. Also die mussten dann teilweise ein paar tausend Euro an diese Genossenschaft reingeben, damit die überhaupt diese Ankäufe stemmen kann. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, heizt die Rekommunalisierung die Spekulation an, dann ist es, glaube ich, ganz aktuell tatsächlich nicht so sehr, dass es die Spekulation anheizt, sondern ich würde sagen, die Rekommunalisierung von Wohnungen, die jetzt beispielsweise von Vonovia, von Adler, aber auch von anderen großen Wohnungsunternehmen auf den Markt gelangen, das ist dann eher quasi eine Finanzspritze. Denn wir haben ja in der Zeitenwende-Folge erklärt, die großen Wohnungsunternehmen sind gerade total am Straucheln, die Aktienkurse fallen, die Ausgabe von Anleihen wird deutlich teurer und deswegen sind sie eben gezwungen, quasi einen Teil ihrer Wohnung zu verkaufen. Und jetzt ist momentan eine Phase, wo sie versuchen, die Wohnung auf den Markt zu bringen und dafür einen bestimmten Preis zu bekommen. Denn in ihren Büchern stehen ja die Wohnungen sehr, sehr hoch bewertet drin. Also jedes Jahr hat die Vonovia ihre Wohnung neu bewertet und jedes Jahr haben sie Wertsteigerung quasi ausgemacht. Und jetzt ist quasi Tag X. Und Tag X ist nämlich deswegen, weil jetzt quasi dieser Wert, der potenziell für die Wohnung genommen werden kann, der in den Büchern steht, der muss jetzt am Markt realisiert werden. Und wenn jetzt die Kommune kommt und sagt, naja, wir kaufen euch die Wohnung genau zu diesem Preis ab, dann stabilisiert das natürlich einen strauchelnden Konzern wie Vonovia, weil er erhält dadurch liquide Mittel, aber er kann auch seinen Anlegerinnen und Anlegern suggerieren, hier Leute, das ist nicht nur ein fiktiver Buchwert, das steht nicht nur in unseren Büchern, dass die Wohnung so viel wert ist, sondern es gibt auch Käufer und die sind bereit, genauso viel für die Wohnung zu bezahlen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Problem, vor dem wir stehen und vor dieser schwierigen Entscheidung stehen jetzt auch sehr bald die Kommunen. Auch das Land Berlin wird sicherlich vor der Entscheidung stehen, kauft man die Wohnung quasi diesen strauchenden Konzern ab, stabilisiert sie damit. Franziska Giffey und Kai Wegner haben mit ihrer Entscheidung, da 4 Milliarden Euro für 15.000 Wohnungen bereitzustellen, eigentlich die Entscheidung schon gefällt. Nämlich, das ist quasi auch ein Signal an die Vonovia, an andere große Konzerne. Wir sind bereit, euch zu unterstützen. Wir werden euch Wohnungen abkaufen. Und das ist, glaube ich, so eine Frage. Also ich meine, ich würde die Vergesellschaftung natürlich dem immer vorziehen und auch sagen, man müsste sie jetzt quasi ins Spiel bringen und sagen, es gibt einen anderen Weg, der lautet Vergesellschaftung, der ist potenziell zu einer Entschädigung zu haben, die unter Marktwert liegt. Aber das ist natürlich in dem Moment, wo ganz akut dann wieder Wohnungen auf den Markt geworfen werden, Stück weit eine wohlfeile Forderung, weil man natürlich als Land Berlin dann in der Lage wäre, quasi noch ein Teil Wohnung mehr und damit natürlich auch Mieterin, auch potenzielle Wählerin, muss man ja auch ganz ehrlich dazu sagen, quasi
zu schützen.
Ja, zu schützen.
Ja, genau. Also ich meine, deswegen würde ich auch immer sagen, dass man sich die Frage, also genau, deswegen muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, was passiert, wenn der Staat nicht als Käufer zur Verfügung steht. Das ist ja die Alternative. Und die Alternative ist, dass sich sicherlich der ein oder andere dann eben noch mehr mit Risikokapital hantierende Hedgefonds oder die luxemburgische Briefkastenfirma oder weiß ich wer da sein wird und dann den Marktpreis gerne bezahlt, der dann aufgerufen wird. Das ist sicherlich eine realistische Alternative, die da ist, wenn der Staat nicht einspringt. Und deswegen muss man, glaube ich, deswegen muss man natürlich trotzdem kritisieren, dass die Instrumente, die zur Verfügung stehen, nicht ausreichend gut sind. Also wir haben gesagt, Vorkaufsrecht steht eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung. Wir hatten, als es das Vorkaufsrecht gab, die Debatten darum, warum wird das nicht preislimitiert ausgeübt oder warum wird nicht die Möglichkeit geschaffen, das preislimitiert auszuüben, das ist ja auch ein bisschen der, ja, ich will jetzt zynisch sagen, Treppenwitz der Geschichte, dass eine preislimitierte Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts, also weit unterhalb des Marktpreises, ermöglicht wurde und 2 Monate später dieses Vorkaufsrecht vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben wurde. Aber das wäre natürlich eine Frage, dann, dass das überhaupt nicht nur innerhalb von Milieuschutzgebieten ausgeübt werden kann, sondern quasi überall und dann preislimitiert oder dass es überhaupt gar nicht einen Verkauf geben muss, sondern wäre ja auch vorstellbar, Staat oder Kommune überhaupt ein Instrument bekommt, um zu sagen, Wohnraum entziehen wir dem Markt, wenn wir das als wichtige politische Maßnahme ansehen. Das heißt also sozusagen eine Schwäche liegt natürlich einfach auch in den Instrumenten, die einfach tatsächlich die real existierenden Instrumente, die eben einfach eine ganze Reihe an Lücken aufweisen. Und insofern ist der Ankauf auf keinen Fall eine Alternative zur Vergesellschaftung. Insofern, dass die Vergesellschaftung natürlich verspricht, bei vielen von diesen Lücken, die wir ausmachen, eine Lösung parat zu haben. Und ganz realpolitisch ist es natürlich aber so, wenn jetzt übermorgen Vonovia ankündigt, wir wollen jetzt 15.000 Wohnungen verkaufen, dann hat man es leider verpasst, bisher ein Vergesellschaftungsgesetz zu machen. Und das wird man jetzt so schnell nicht machen können. Deswegen muss man sich die Frage stellen, was macht man jetzt? Und vielleicht ein Stück weit zum Abschluss nochmal ein anderer Aspekt, den finde ich nochmal ganz diskussionswürdig zumindest, weil der ein bisschen wegführt, sowohl von Ankauf als auch von Vergesellschaftung. Und zwar geht es um einen Staatseinstieg bei Vonovia. Weiß gar nicht, ob man das dann noch Rekommunalisierung nennen kann, so richtig wahrscheinlich nicht. Der wurde jetzt unter anderem von der Industriegewerkschaft Bau und Agrar Umwelt, IGBAU, ins Spiel gebracht.
Haben wir auch mal eine Folge?
Haben wir ja auch mal eine Folge zu gemacht, ja. Und haben Jonas Dieselhorst, mit dem auch länger gesprochen von der IG Bau, unter anderem über Bauthemen, aber auch über darüber. Weil eben die Argumentation ist, die Aktie von Vonovia war, ich glaube, noch nie so günstig zu haben wie jetzt gerade. Jetzt wäre doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt zu versuchen, 51% oder wie viel auch immer.
25 war, glaube ich.
25% zumindest erstmal. 25% in einer Aktie, um darüber die Geschäftspolitik von Vonovia bestimmen zu können und also quasi gar nicht jetzt irgendwie alle Wohnungen aufkaufen zu müssen, um steuern zu können, sondern einfach die Aktien zu erwerben. Hm. Was ist denn davon zu halten, Philipp? Was hältst du davon?
Ich finde das, ich glaube, im allerersten Moment dachte ich erstmal, eigentlich gar kein so schlechter Vorschlag, als quasi, man könnte es ja auch als Zwischenschritt begreifen, hin zu einer kompletten, vollständigen Übernahme der Vonovia. Ich glaube, es gibt da zwei wesentliche Faktoren, die das tatsächlich, ja, also die ich kritisch sehe. Der eine Punkt ist, dass würde der Staat ein Angebot machen, 25% und eine Aktie der Vonovia-Aktionäre zu kaufen, dann würde möglicherweise oder sehr wahrscheinlich erstmal der Aktienkurs der Vonovia steigen. Mhm. Denn es gäbe, ähnlich wie bei der Rekommunalisierung, wir haben darüber gesprochen, über den Ankauf der Wohnung, gäbe es ja sozusagen einen potenziellen Käufer für diese Aktien, die jetzt gerade am Markt nicht besonders beliebt sind. Deswegen ist der Gedanke, man hat jetzt einen sehr niedrigen Aktienkurs und deswegen kauft man jetzt einfach mal die Aktien zu diesem niedrigen Kurs, ein Stück weit zu kurz gedacht, weil am Ende wird es für den Staat teurer als jetzt, als er jetzt potenziell von dem jetzigen Aktienkurs ausgehend bezahlen müsste. Die andere, und das finde ich noch die wesentlich entscheidendere Frage, ist ja, ist es tatsächlich so ratsam, ein börsennotierte Immobilienaktiengesellschaft wie Vonovia zu kaufen, mit der Prämisse, die Geschäftspolitik tatsächlich zu beeinflussen. Denn man darf ja nicht vergessen, zwar liegt ein relativ großer Anteil der Aktien in Streubesitz, aber es gibt natürlich auch andere große Anteilseigner bei der Vonovia, zum Beispiel den allseits bekannten Kapitalsammelstelle BlackRock, es gibt den norwegischen Staatsfonds, also man hat eine ganze Reihe an anderen Akteuren, die natürlich alle das Interesse haben, als Anteilseigner der Vonovia, dass die Vonovia weiterhin ganz große Renditen macht und Dividenden an die Aktionäre ausschüttet. Und es ist, glaube ich, am Ende tatsächlich da eine Frage von den Strukturen, von der Eigentumsform, denn eine Immobilienaktiengesellschaft ist nun mal als börsennotierte Immobilienaktiengesellschaft verpflichtet, Rendite zu machen, Dividenden auszuschütten. Und sozusagen der gewinnorientierte Kurs der Vonovia, der würde qua Rechtsform des Unternehmens, qua Struktur des Unternehmens weitergeführt werden müssen, auch wenn der Staat daran Anteile übernimmt. Vorteil bei 25% an einer Aktie wäre, dass dadurch eine sogenannte Sperrminorität vorhanden wäre. Das heißt sozusagen, bei ganz großen Investitionsentscheidungen der Vonovia könnte der Staat, sofern er denn wollte und sofern dann in der Verwaltung, also das wäre dann in dem Fall ja wahrscheinlich Christian Lindner, das toll. Muss man sich halt bewusst machen. Also Christian Lindner wäre dann als Aktionär quasi an der Vonovia beteiligt. Und ob Christian Lindner jetzt aktuell so ein Partner wäre für eine soziale Mietenpolitik, das wäre, würde ich in Zweifel ziehen. Und gleichzeitig hätte natürlich der Staat durch diese Sperrminorität die Möglichkeit, sagen wir mal, den allergröbsten Unfug für die Mieterinnen und Mieter zu verhindern. Oder aber auch, natürlich auch interessant zu sagen, naja, anstatt eine Dividendenauszahlung investieren wir jetzt mal das Geld irgendwie in den Neubau oder wir nehmen jetzt Geld in die Hand für die Instandsetzung. Aber es wäre ein stetiger Kampf und in der aktuellen Konstellation auf der Bundesebene halte ich das ehrlich gesagt für einen recht gewagten Vorschlag, da jetzt mit der aktuellen Bundesregierung, naja, sagen wir mal, wirklich viel gewinnen zu können für die Mieterinnen und Mieter der Vonovia. Da finde ich den Vorschlag der Vergesellschaftung tatsächlich sehr viel spannender. Oder eben, wie es jetzt Berlin macht, quasi zu sagen, man nimmt einen Fonds in die Hand und man rekommunalisiert die Wohnung und dann kann man auf der kleineren Ebene, auf kommunaler Ebene quasi die landeseigenen Wohnungsunternehmen steuern. Aber da ist es ja auch genau die gleiche Frage. Also wir werden ja sehen, wie es unter Schwarz-Rot jetzt kommt, weil nur öffentliches Eigentum an sich heißt ja noch lange nicht, dass sozusagen mit den Wohnungen auch am Ende sehr gut umgegangen wird im Sinne der Mieterinnen und Mieter, sondern es kann ja genauso gut sein, dass Schwarz-Rot auch für die Landeseigenen wieder Mieterschutzregularien streicht, die Mieten weiter anhebt. Also auch das öffentliche Eigentum an sich ist eben jetzt kein
Muss kein Garant sein.
Genau, ist kein Garant dafür, dass es in jedem Fall immer zum Vorteil der Mieterin gereicht.
Ich würde da mal zusammenfassen, glaube ich.
Ja.
Vergesellschaften und Vonovia zerschlagen, das wäre ganz großartig, wenn uns das gelänge. Alternativ und notfalls versuchen wir über eine Rekommunalisierung an Wohnraum durch Ankauf, bestenfalls durch eine Schärfung der Instrumente, Vorkaufsrecht, die Möglichkeit, umfassende Vorkaufsrechte preislimitiert auszuüben und Staatseinstieg bei Vonovia klingt interessant, aber besser Finger weg.
Ja.
Das war eine kurze Zusammenfassung wir hatten uns eigentlich vorgenommen, heute mal eine kurze Folge zu machen, aber dann kommt man doch wieder zu so einem Thema doch mal weiter rein. Wir hoffen, euch hat die Folge aber trotzdem gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schreibt auch gerne mal, welche Themen ihr noch interessant findet, die wir hier mal aufgreifen wollen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.